Kontrovers bei Leute, wir müssen reden. Wir müssen reden.
10 Songs mit Magnus Wagner.
Die Zeit ist reif, um den Teufel auf Erden willkommen zu heißen. Willkommen zurück, liebe Metalheads da draußen, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Und willkommen zurück, Magnus Wagner oder auch der Teufelsknecht.
Der Teufelsknecht, genau. Ja, hallo zusammen.
Ja, du
schön,
bist,
dass ich wieder dabei bin.
Ja, genau, wieder vor allen Dingen. Für die Hörer wieder, für uns 30 Minuten her, Kaffeepause zwischendurch. Und jetzt gehen wir direkt weiter in die Vollen. Denn natürlich, wer immer sich dazu berufen fühlt, darf gerne mal hier über 10 Songs sprechen. 10 Songs ist übrigens total bescheuert im Deutschen, um das auszusprechen. Ne? 10 Songs, die einem irgendwie wichtig sind und oder am Herzen liegen. Ja, und auch der gute Magnus hat sich dazu entschieden. Und ich bin mal sehr gespannt, was er jetzt hier so im Petto hat. Aber bevor wir damit loslegen, mal die Frage, wie war es für dich, dich mit dieser Challenge auseinanderzusetzen, dass jemand sagt, nenn mir mal 10 Songs, die wichtig sind?
Das war tatsächlich eine Herausforderung. Das ist gar nicht so einfach. Also ich hatte mir erstmal also allein schon 5 Alben zu überlegen, die was bedeuten, ja, da hatte ich schon Probleme mit. Und dann noch 10 einzelne Songs. Das hat sich dann auch, als ich die zusammengefasst habe, so ein bisschen, ja, immer wieder auch mal geändert. Das war gar nicht so einfach, tatsächlich. Eine kleine Herausforderung.
Und wie hast du das dann gemacht? Weil ich weiß, ich habe das ja auch mal gemacht. Und ich bin bekloppt, wie ich bin, damals einfach chronologisch vorgegangen. Also ich habe irgendwann 80 angefangen, bin so die Jahre durchgegangen und habe geguckt, was ist in dem Jahr erschienen und welcher Song aus dem Jahr ist mir besonders wichtig. Aber es gibt natürlich kein richtig oder falsch, wenn man sich überlegt, welche Songs sind einem besonders wichtig.
Da müsste ich jetzt auch mal ganz kurz erklären. nee, ich bin nicht chronologisch vorgegangen, sondern ich habe wirklich 10 Songs rausgepackt, ausgepackt, die mir was bedeuten oder die mich auch zum Metal gebracht haben. Oder die, wo ich einfach sage, dass die haben für mich eine gewisse Art, also sie sind so in meine DNA übergegangen.
Okay.
Ja, also die haben wirklich was bei mir bewirkt, die haben was bei mir ausgelöst und die sind für mich wirklich von Bedeutung. Und ich bin ja kein Musiker, ich bin ja Schriftsteller, deswegen kann ich Songs ja auch einfach geil finden, ne? Und nicht.
Also ich glaube, auch als Musiker kann man Songs einfach. Ich
glaub, ist das so? Dann geh mal mit einem Musiker. Gehst du mit Musikern auf Konzerte?
Manchmal,
ja. Ja, gut. Okay, ich finde das immer ein bisschen schwierig, weil ne, manchmal steht man dann da und dann hört man einfach den Song, findet ihn geil. Ne, passt alles. Aber sobald du jemanden daneben hast, der ne, so selber Musiker ist, dann sagt, ich höre den Bass gar nicht, ne, das Mikro ist falsch abgemischt, ne, oder die Gitarre ist viel zu leise. Wo ist denn das Schlagzeug? Ich so, ey, ist doch egal, der Song ist geil. Ne, es geht hier gerade die Post ab und du ne, beschwerst dich. Entschuldigung, ich will jetzt nicht jeden Musiker hier ne, über einen Kamm scheren. Also, Entschuldigung. Passiert. Nein. Also was ich damit sagen wollte, ist, ich kann das jetzt gar nicht so von der Qualität her beurteilen. Das ist die Songs, ja, sind die jetzt irgendwie besonders gespielt, ja, oder wie auch immer. So, ich finde die einfach geil. So, und den Punkt wollte ich einfach nochmal kurz setzen.
Genau, und das ist ja, glaube ich, auch genau das Richtige, also die richtige Art und Weise, wie man an sowas rangehen muss. Weil, also wenn man jetzt damit anfangen würde, ob irgendwas besonders gut komponiert oder getextet oder sonst was ist, dann müsste man ja zwangsläufig eher sowas wie, keine Ahnung, Freestyle-Jazz hören oder sowas, wo dann wahrscheinlich jeder denkt, boah, das ist jetzt aber schon die hohe Kunst, ne, oder
ja, und das kann ich gar nicht beurteilen.
Irgendwelche klassische Musik oder sonst was, ne, wo man wirklich sagt, ja, hörst du denn, wie diese Arrangements aufeinander liegen und wie ne, die Streicher mit dem weiß ich nicht was dann harmonisieren und so. Klar kann man sowas analysieren und sicherlich auch wissenschaftlich irgendwie analysieren, ob irgendetwas jetzt gut ist. Klar, ich würde mal behaupten, jeder wird auch hören, wenn du eine Live-Aufnahme hörst und da ist eine Gitarre verstimmt und du kennst die Studiofassung, wo die Gitarre richtig gestimmt ist, dann hört man das, glaube ich, auch. Aber wenn es danach ginge, dürfte man ja sowas wie, auch wenn das jetzt gemein klingt, Punkrock eigentlich gar nicht gut finden, weil Punkrock soll ja per Definition schrömmelig irgendwie klingen oder auch urwüchsiger deutscher Thrash-Metal, also der Teutonen-Thrash-Metal, da geht's ja auch nicht darum, dass das jetzt die höchste Kunstform von Gitarrenspiel und Schlagzeug ist. Das ist ja einfach ein gewisser Spirit, der einem vorgelebt wird, der irgendwas auslöst in einem.
Ja, ich glaube auch, bei den Sex Pistols ging mehr um den Spirit.
So. Meinst du, die waren nicht so gut?
Weiß ich nicht, ich kann es nicht beurteilen. Das ist ja das Gute daran. Ich kann es nicht sagen. Ja, geile Mucke, aber genau, so. Deswegen Ja, und ich finde es auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, wenn man halt vor einem Konzert steht und man hört eine Live-Aufnahme oder man sieht, es wird live gespielt und ja, der eine verhaspelt sich mal, ja, oder der eine vergisst tatsächlich mal irgendwie eine Songpassage. Wir sind alle nur Menschen, das gehört irgendwie dazu. Und wenn das alles sonst stimmig ist, mein Gott, kann ja mal passieren. So, und dann kann man es ja trotzdem geil finden.
Genau, würde ich auch immer so sehen. Und mir persönlich ist es auch lieber, wenn sowas passiert, also wenn du irgendwie mal merkst, dass irgendwie Menschen da agieren und denen auch mal ein Fehler unterläuft, als dass alles so von vorne bis hinten durchgeplant wirkt, weil dann kann ich mir auch eine Musical-Show angucken. Also nicht falsch verstehen, ich gucke mir auch gerne mal ein Musical an, aber eine Metal-Show ist für mich irgendwas, wo auch ein bisschen, auch wenn das komisch klingt, so ein bisschen Dreck und Rotz dazu gehört und da darf dann auch mal jemand vielleicht das Kabel von der Gitarre aus Versehen aus seinem Amp ziehen, weil er sich beim Solospielen ins Nirvana gerade geschossen hat oder so. Also das ist ja einfach authentisch und von daher, ich weiß, was du meinst, es muss nicht perfekt sein.
Genau.
Und dann legen wir doch mal los auf deiner Liste. Was steht da? Und vor allen Dingen, ist das jetzt irgendwie eine Rangliste oder ist das einfach so?
Ja, schon so ein bisschen.
Okay.
Das ist schon so ein bisschen eine Rangliste. Also ich starte tatsächlich mit einem Song, der mich tatsächlich zum Metal gebracht hat. Dann, genau. Und am Ende ist es dann tatsächlich was, wo ich sage, der Song hat was mit einem gemacht. Das hat irgendwie was, also wirklich, also alle Songs haben was mit einem gemacht und in einem was ausgelöst, aber vielleicht war der letzte tatsächlich auch so ein etwas, was nicht nur mich beeinflusst hat, sondern vielleicht eine ganze Generation oder sowas in der Richtung. Ne? Also.
Also Schnappi das Krokodil.
Genau, zum Beispiel.
Nein, natürlich nicht.
Nein. Um Gottes Willen. So. Vielleicht muss ich dazu mal, genau. Einmal ein Satz noch. Ich bin ja in den 80ern groß geworden. Wie uns immer schön sagt, die 70er haben ja sehr viel vorbereitet. In den 80ern wurde es dann ja mittelmäßig, da müssen wir gar nicht groß drüber sprechen. Und die 90er haben mich dann sehr geprägt. Also ich bin ja schon ein klein bisschen älter. So, und das waren so die Jahre 91, 92, also bis so Mitte der 90er, die mich wirklich geprägt haben. Da habe ich so den Metal für mich entdeckt. Da hat man natürlich auch nochmal viel nachgeholt, was so in den 80ern passiert ist. Aber an aktuellen Veröffentlichungen, gerade so in dem Jahrzehnt oder in der ersten Hälfte dieses Jahrzehntes, vielleicht auch so ein bisschen in der zweiten Hälfte, also kommen wir gleich drauf. Das ist eigentlich das, wo ich sage, da hat mich eigentlich unglaublich viel abgeholt und da bin ich eigentlich dann auch zum Metal gekommen. So. Und da komme ich auch nicht mehr raus.
So. Also hat der Grunge, was der Grunge gemacht hat in der Zeit, ist an dir vorbeigegangen.
Der Grunge ist an mir vorbeigegangen, tatsächlich. Nein, ich bin da ganz klassisch eingestiegen, wie wir gleich merken werden. Und ich bin ja ein Thrasher und die Musikrichtung habe ich dann für mich entdeckt. Also Thrash Metal. Das war dann eigentlich das, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Das werden wir auch gleich merken. Wobei ich jetzt schon vielleicht verraten kann, so die ganz Großen sind gar nicht dabei. Also
in Bezug auf Thrash-Metal oder jetzt allgemein auf
Metal?
Zum
Beispiel Metallica.
Okay.
Ja, also zum Beispiel Metallica wird nicht auftauchen, das werdet ihr nicht hören. Oder wer war denn, wen hatten wir denn, ja, oder so die anderen Größen, die vielleicht für die anderen oder für andere viel Bedeutung hatten, wie KISS oder AC/DC oder meinetwegen auch Scorpions, Iron Maiden, Motorhead, das sind Bands, die hat man so mitgenommen, sage ich mal. Aber es waren nie die Bands, wo ich jetzt sagen würde, hey, die haben irgendwas in mir, ja, muss ich vorsichtig sein, ne?
So, Meinung darf man noch haben.
Ja, genau. Ne? Die haben mich irgendwie nicht so richtig abgeholt. Das war nicht so das, was bei mir so, ne, dieses Gefühl ausgelöst haben, von wegen, ey, das ist jetzt richtig genau das, was irgendwie zu dir passt, was irgendwie geil ist. Und,
also kann ich voll verstehen, weil ich zum Beispiel auch nie, auch wenn das mir Leute selten glauben, ich habe auch nie irgendwie einen Bezug zu KISS richtig gehabt. Wo ja auch viele sagen, kann man nicht, man muss doch KISS irgendwie mögen, wo ich denke, ja, das läuft
man
auch.
Man mag sie auch.
Genau, ne? das ist auch in Ordnung. Das tut mir jetzt nicht weh, wenn es läuft, aber ich würde mich jetzt nie hinsetzen und mir drei KISS-Alben am Stück zum Beispiel anhören oder keine Ahnung, dass ich jetzt wüsste, welcher Song auf welchem Album ist oder so. Also wenn KISS läuft, ist okay, das tut mir nicht weh. Ich kann da auch gut mit klarkommen, aber nee, hat mich nie tatsächlich erreicht. Und zum Beispiel Christian und André, mit denen ich früher in einer Band gespielt habe, die waren riesen KISS-Fans. Wirklich so. Und für die ist das so völlig wie, du hörst das nicht? Ich so, nee. So.
Ja, man hört das schon, man kennt ja auch die Klassiker und es ist ja auch alles, man nimmt das ja auch gerne mit, aber gerade so die 90er, wie du gerade sagst, mit dem Grunge, da, ich glaube, da war Metal nochmal so richtig underground.
Absolut, ne? Ja.
So. Und da hat man schon so ein bisschen selektiert. Ne? Ist das jetzt so ein bisschen, ist das schon so ein bisschen Mainstream? Ist das kommerziell erfolgreich? Und, ne? Und wir wissen, alles, was da kommerziell erfolgreich ist, ist erstmal, wollen wir eigentlich nicht. Ne?
Kommt mir so sehr bekannt vor.
Wir wollen bitte bei uns, in unserer Community, so unten im Underground bleiben und da bewegen wir uns. Und
der Club nicht größer als 300 Leute, und, ne? Dann ist schon Mainstream.
Ja, zum Beispiel. Und da hat man sich halt auch wohlgefühlt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen Rebellion gewesen. Ne? Ich war ja, natürlich. Da auch, wann war ich da? 20? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So.
Also lass mich mal überlegen. Anfang der 90er solltest du 20 gewesen
genau,
sein.
Genau, da war ich ungefähr so 20, genau. Also das war auch so ein bisschen so eine Rebellion. Genau, man hat das ja auch so ein bisschen durchaus auch so ein bisschen ausgelebt, dass man halt Musik hört, die andere vielleicht nicht so hören. Und hat sich da auch so ein bisschen bestätigt gefühlt, weil man halt nicht so dem Trend nachgelaufen ist. Ne?
Ich glaube, der große Vorteil für uns war aber auch, dass man noch die Chance hatte, wirklich was zu entdecken und sich Dinge zu erarbeiten. Weil heutzutage, wenn du eine Band entdeckst, musst du ja nur auf Spotify, Deezer oder weiß der Geier wohin gehen und kannst alles sofort hören. Und früher, wenn du über vielleicht nur einen Song gestolpert bist, den dir jemand auf ein Mixtape gepackt hast, bis du es dann erstmal geschafft hast, rauszufinden, welche Band, welches Album und wie viele Alben hat diese Band, da warst du ja stellenweise monatelang mit beschäftigt.
Und genau so bin ich zum Metal gekommen. Genauso wie du es gerade beschrieben hast. Das ist sehr, sehr schön. Genau. Wir hatten das große Glück, ich komme ja aus Bonn, da bin ich ja geboren worden, wir hatten so einen CD-Verleih.
Oh, Verleih auch noch, okay.
So ein CD-Verleih, also wie so ein Videotheken für CDs. Und das war dann immer so unser Hotspot. Da waren wir immer und die hatten auch eine Metal-Abteilung. Und da konntest du dann halt die CDs ausleihen und reinhören. Und du hast vollkommen recht, man hat da ganz viel entdeckt auf andere Art. Heute, klar, du klickst rein, kannst es dir anhören, findest du gut, findest du schlecht. Hat auch seine Vorteile. Ich habe auch viel über Streaming entdeckt, tatsächlich an Bands, die ich heute sehr, sehr mag. Aber früher war das natürlich nicht so, das wissen wir.
Ja, wir beide schon. Andere Leute nicht, die denken
jetzt. Oder andere Leute nicht, ja, genau. Ja, früher war schon komisch früher. Ja. Da musste man wirklich auf die Straße gehen und raus und in so einen Laden und dann guckst du und dann hast du irgendwie so ein Cover gehabt. Da waren dann irgendwelche Fantasy-Wesen drauf und dann stand da irgendwie drüber, keine Ahnung was. Und da hast du gedacht, hör ich mir mal an.
Exakt.
Und dann war es irgendwie.
Und heutzutage fragst du dich bei der Größe des Covers, ne, auf dem Streaming-Dienst, fragst du dich, was ist da eigentlich drauf?
Genau.
Ich kann das gar nicht erkennen.
Ja.
Aber lassen wir endlich die Katze aus dem Sack.
Wir lassen die Katze aus dem Sack. Ich hatte tatsächlich ein Mixtape, das mir meine damalige Freundin reingelegt hat in den Kassettenrekorder. Das waren so Tapes, genau. Ne? Also eine richtige Kassette.
Also Leute, ne? Tonband, Magnetbänder in klein.
Ja, genau.
So kleine Kinder von Tonbandgeräten.
Genau, und mit dem Bleistift immer schön wieder aufziehen. Jetzt komme ich gleich drauf. Eine Sekunde. Weil ich bin ja großer Fantasy-Fan. Wie gesagt, viele, viele Bücher im Fantasy-Bereich gelesen, gerade in den 80ern. Auch so ein bisschen abseits von dem Herr der Ringe, sage ich mal. So Shannara, Drachenlanze, also Dungeons and Dragons-Romane, solche Sachen habe ich verschlungen. Und dann legt meine damalige Freundin, legt dann das Tape ein und spielt einen Song ab. Und auf einmal hatte ich tatsächlich den Soundtrack zu meinen Büchern, die ich gelesen habe.
Ah, okay.
Ja, und da muss man ein bisschen gucken, wer war das jetzt eigentlich? Und da hat sich so ein bisschen das Tor geöffnet und dieser eine Song, der mich da komplett überzeugt hat, das war Holy War von Manowar.
Holy War, ja.
Genau.
Ist also aber auch
so ganz klassisch. Ist jetzt nicht so der Klassiker, den man vielleicht rauspackt beim Manowar. Genau. Man hätte jetzt gesagt, Blackwind, Fire and Steel oder Kings of Metal. Nein, es war Holy War, weil der baut sich halt auch so auf und da geht's ja auch um so eine Schlachtenszenerie und mit so einem gesprochenen Intro und es war alles so düster und auf einmal geht der Kampf los. Das hat mich damals total geflasht. Also das war so, was ist das? Und auf einmal liefen von meinem Bild diese ganzen Schlachten mit Orks und Elfen und Rittern und keine Ahnung was, ne, dem kleinen Magnus da durch den Kopf. Und dann hat man sich damit so ein bisschen auseinandergesetzt und gesagt, guckt, wer ist diese Band, ne, was machen die? Und da hatte man dann auf einmal tatsächlich den Soundtrack zu seinen ganzen Geschichten, die man davor gelesen hat. Und dann kommt natürlich so eins zum anderen, ne, wenn du dann erstmal so eingestiegen bist. Ich meine, das war irgendwann 91, 92 so rum. War auch das erste Konzert, was ich besucht habe, zur Triumph of Steel Tour. Genau.
Die schlimme Zwischenphase, wo Ross the Boss gerade raus war und David Schenkel übernommen hat an der Gitarre.
Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Ich weiß nur noch, dass es war proppenvoll. Das war damals noch Düsseldorf. Da hieß es noch Philips Halle, glaube ich. Ne?
Ja, müsste. Da ja, müsste ja. Sie noch sogar heißen.
Vorband war Skyclad. Fand ich damals auch super.
Mega,
ja, Skyclad. Fand ich auch super. Und war, danach war ich auch total Fan von Skyclad. Also ich habe da alles, was ich dann irgendwie gesehen habe, fand ich, war ich irgendwie Fan. So.
Und ja, ist so, ne? Alles, was man auf einer Bühne gesehen hat, allein der Umstand, dass die Menschen auf einer Bühne stehen, Musik machen und so, boah, geil.
Ja. Und ich weiß noch genau, es war rappelvoll, es war alles ein Geschubse und Gedränge und jeder Zweite war am Rauchen. Und irgendwann bin ich dann zur Seite und es war ein super geiles Konzert. Ich war sehr, sehr glücklich. Und ja, den Einstieg hatte ich tatsächlich mit Manowar.
Ist ja nicht schlimm. Also ich habe früher auch sehr viel Manowar gehört. Wir haben ja auch in unserer anderen Folge schon drüber gesprochen, was heutzutage bei Manowar so läuft. Kann man sicherlich sehr kontrovers drüber diskutieren. Aber ich glaube, man kann nicht drüber diskutieren, dass Manowar sehr stilprägend waren. Okay, jetzt könnte man natürlich endlos drüber diskutieren, ob jetzt Holy War, der ja von Fighting the World ist, ob jetzt Fighting the World das beste Manowar-Album ist mit seinen stellenweise sehr poppigen Eröffnungssongs.
Nein, ist es nicht. Ich bin ein großer Fan von Sign of the Hammer zum Beispiel.
Ich tatsächlich nicht.
Aber Tour zum Beispiel, finde ich, ist auch ein super Song.
Ja.
War auch so in der näheren Auswahl. Ich glaube, ich kann den, glaube ich, auch auswendig. Also wenn ich mal irgendwo mal Karaoke mache, dann könnte ich den, glaube ich, runtersingen. Ja, da ist einem ziemlich viel, ist einem wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe Manowar dann irgendwie 2017, glaube ich, nochmal gesehen. Und ich glaube, es war ein kurzes Konzert, ne? Ja. 65 Minuten oder sowas, keine Ahnung. Aber vollkommen egal. Ich habe, glaube ich, 65 Minuten lang geheult.
Wie viele Minuten davon hat Joey DeMaio denn gesprochen, von den 65?
Ja, 55. So. Nein, es war eine lange Zeit, hatte ich sie nicht mehr gesehen und die Karte bekommen und es war wirklich, ich hatte eigentlich nur Gänsehaut die ganze Zeit. Also da merkt man einfach so nach Jahren, was so eine Musik mit einem macht und ich war selber von mir total überrascht, ja, auch wenn inzwischen, ne, kontrovers und wie auch immer, aber diese Musik hat einen einfach geprägt und ist einem wirklich so ins Fleisch übergegangen, dass du weißt, okay, das ist jetzt ein Teil von dir geworden.
Kann ich verstehen. Wie gesagt, ich habe Manowar auch früher sehr gerne gehört. Ich habe es, muss ich ehrlicherweise sagen, vermieden, sie in letzter Zeit nochmal mir live anzugucken, weil das letzte Mal, dass ich sie bewusst wahrgenommen habe, war bei ihrem ersten oder zweiten Magic Circle Festival, das sie ja irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, abgehalten haben, wo auch wirklich Scharen von Leuten irgendwann gegangen sind, als Joey DeMaio seine Rede irgendwie hielt, weil er da Maiden irgendwie sehr gedisst hat, weil es darum ging, ja, nächstes Jahr spielen Iron Maiden ja in Wacken und er sagte, fuck Wacken, fuck Iron Maiden und wirklich, dass die Buhrufe aus dem Publikum doch relativ laut wurden und du doch so ziemlich viele Leute hast abwandern sehen.
Ja, das darf man nicht machen.
Das fand ich auch echt scheiße von ihm. Also ich weiß ja, die Band hat sicherlich nicht leicht gehabt und sie haben auch sehr viel immer kämpfen müssen für das, was sie erreicht haben. Aber ich finde, man muss sich nicht auf eine Bühne stellen und über andere Leute ablästern. Gerade über Festivals und auch über eine andere Band wie Iron Maiden, die sicherlich auch ihre Daseinsberechtigung auf jeden Fall haben. Und das war wirklich so ein Moment, auch wenn das jetzt pathetisch klingt, da ist irgendwas in mir und in meiner Liebe zu Manowar zerbrochen. Und Joey DeMaio, finde ich, ist heutzutage ein sehr schwieriger Mensch. Aber man muss ja auch die Leute vielleicht von der Musik trennen können. Und ich kann auch heute immer noch alte Manowar-Sachen mit sehr viel Genuss hören. Das kann ich wirklich sagen.
Ja, das macht man einfach nicht, ne? Also auf die Bühne stellen und jemand anders irgendwie untermachen. Genau. Das sollte man nicht tun. Ja, genau. Andere schöne Geschichte, wo ich auch fast live dabei war, war in Köln auf der Popcom. Ich weiß nicht, ob die Geschichte bekannt ist. doch, ist sie. Das war, genau. Wo er dann halt auf der auf der Bühne stand, es war spät, mitten in der Kölner Innenstadt, irgendwie 30.000 Leute. Ich war nicht da, weil ich wusste, es wird voll. Und die Anwohner sich beschwert haben und tatsächlich die Polizei angerückt ist. Und er natürlich oben auf der Bühne steht und gesagt hat, Leute, die Polizei kommt. Wenn die mich jetzt hier einkassieren, dann kommt bitte und holt mich aus dem Knast.
So. Ja, ja.
Und ich habe sogar noch die DVD zu Hause, wo das drauf ist, das Konzert. Und ich glaube, da ging es hinter der Bühne ganz schön ab. Und ich glaube, dass die Veranstalter auf die Polizei ganz schön eingeredet haben müssen. Leute, gleich ist es vorbei. Lasst es bitte, sonst habt ihr gleich 30.000 Metal-Fans auf eurem Polizeirevier. Ja. Also, ich glaube, diese kleine Geschichte taucht bei mir auch im, im ersten Roman auf. Da habe ich so eine kleine, da schlage ich so eine kleine Brücke zu. Deswegen wollte ich das auch noch mal ganz kurz erzählen. Genau. So. Okay. So, das war der erste Song. Jetzt kommen wir direkt mal weiter. Auch ein Klassiker, der mich auch dann zum Thrash Metal gebracht hat. Und das ist Slayer mit House of Heaven.
Aha, okay.
Ja. Der hat es auch in meine Playlist geschafft in den vierten Roman. Das war einfach, also das ganze, ich glaube, das ganze Album war einfach Oberknaller. Man hat das so im Nachgang gehört, das war ja da, glaube ich, schon draußen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, wann es erschienen ist. Aber so Anfang der 90er hat man natürlich, wie gesagt, so ein bisschen zurückgeblättert auch und das eine oder andere Album der Band nachgeholt. Und ja, das war einfach so unglaublich atmosphärisch düster. Das ist so ein Song, der auch, der, sobald du ihn hörst, passiert irgendwas mit dir. Du gehst in so eine Stimmung über und das hat einen schon irgendwie auch bewegt, dieses ganze so ein bisschen melancholische, düstere. Das war auch wieder so eine ganz andere Art. Slayer ist ja eigentlich so, ne, wir knüppeln dich. Und das war jetzt wieder so was ganz, vom Stil her wieder was ganz anderes.
Was ja damals aber auch die absolut bewusste Entscheidung war, ne? Weil man ja gesagt hat, nach Rain in Blood, noch schneller geht ja nicht mehr. Wir müssen uns mal was anderes überlegen. Und dann hat man ja ganz bewusst gesagt, okay, dann ziehen wir doch mal das Gaspedal nicht noch mehr an, sondern nehmen es mal ein bisschen raus und gucken mal, was dann daraus wird. Und ich weiß, was du meinst, wenn das Eröffnungsriff von South of Heaven ertönt, das erkennst du sofort. Das
erkennst du sofort, ja.
Irgendwas das löst es in einem
irgendwie aus. Wird so ein Schalter umgelegt, genau, ja. Richtig. So, danach kam die Seasons in the Abyss, richtig?
Genau.
Danke. Auch ein Album, das ich total abfeiere. Also das ist auch so ein Ding, da hätte ich jetzt auch irgendwie jeden Song rauspicken können. Hätte jeder auch auf die Liste kommen können. Aber ja, das wäre so der zweite Song gewesen. Dann bleiben wir beim Thrash Metal, gehen ein bisschen punkig raus mit Overkill.
Oh, Overkill, okay.
Ja, genau. Overkill, also eigentlich wirklich meine Lieblingsband. Seit jeher.
Ach, echt?
Okay. Schon dutzende Male live gesehen. Die liefern immer ab. Es ist immer ein riesen Spaß. Die hatten zwischendurch, ich glaube so in den 2000er Jahren, hatten die mal so eine kleine Delle, sage ich mal. Ja, so eine kleine Phase, wo sie sich so ein bisschen finden mussten. Aber die alten Alben, mal jetzt von der I Hear Black, so ein bisschen abgesehen, das war ja so, wir springen auf den Metallica-Zug auf. Ne?
Ich erinnere mich.
Haben ja Testament auch gemacht. So, ne? Wir machen jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger und ein bisschen mehr charttauglich. Und danach kam die White Fucking Open. So, das Album. Und darauf ist Gasoline Dream. Das ist, glaube ich, der letzte Song, relativ lang. Und der hat auch so eine Steigerung drin. Der baut auch auf und ist auch sehr, sehr basslastig. Und so vom Gesang her ist es alles so ein bisschen ausgefallener. Und zwischendurch geht dann einfach die Post ab. Und das ist eigentlich so, davon abgesehen, dass das ganze Album mich sehr geprägt hat. Ja, habe ich mir den Song mal rausgepickt, weil der mir auch auf dem Album eigentlich so am besten gefallen hat. Genau. So, ich habe so immer das Gefühl, wenn es so ein bisschen grooved und so ein bisschen treibend ist, dann bin ich genau richtig. Ja, und ein bisschen mehr Gitarrenarbeit, ein bisschen mehr rifflastiger, dann fühle ich mich da sehr wohl.
Also bei Overkill weiß ich, ich fand immer The Years of Decay sehr gut, die ja so ein bisschen, die ist ja nicht so schnell, ne? Die ist ja so ein bisschen schwerfälliger, obwohl witzigerweise mit ja Illumination einer ihrer größten Hits da drauf ist, der ja auch der schnellste Song auf dem Album, glaube ich, ist. Das ist ja sonst gar nicht unbedingt so schnell.
Und die Evil Never Dies ist, glaube ich, auf dem, weiß ich jetzt gar nicht, oder ist davor auf dem Album? Ach, da wisst ihr Bescheid.
Aber Overkill ist für mich wirklich eine Band, die kenne ich auch schon sehr lange. Die war auch immer da.
Ja.
Aber ich habe nie so den ganz tiefen Zugang dazu gefunden. Ich weiß bis heute nicht, warum, weil eigentlich sind da alle Zutaten drin, die mich ansprechen müssten. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Stimme vom guten Bobby, die ja schon
die ist schon ein bisschen, genau. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und ich fand bei Overkill immer so ein bisschen dieses Punkige fand ich immer gut. Also ein bisschen so rotzfrech und immer so drauf und es hat wirklich gescheppert. Und sie liefern halt eigentlich, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten liefern die eigentlich immer eine super gute Arbeit ab. Also ich glaube wirklich ganz wenige Alben, wo ich mal sage, ja, das ist vielleicht eher so Mittelmaß, aber also gerade so die letzten 4, 5 Alben haben die immer abgeliefert. Und ich weiß nicht, die liefern ja auch auf der Bühne immer noch ab, ne? Und geben richtig Gas. Die haben ja inzwischen auch ein relativ hohes Alter erreicht.
Ja, auf jeden Fall. Die sind ja auch seit den 80ern, seit den 80ern.
Seit 1880 sind sie unterwegs.
Ja, schon vor dem Ersten Weltkrieg war Bobby schon auf der Bühne.
Genau. Overkill, genau. Nein, genau, das wäre mein Song Nummer 3, Gasoline Dream von Overkill. So, wir bleiben im Thrash-Bereich. Wir kommen zu Annihilator.
Oh, ja, Jeff genau. Waters.
Jeff Waters, auch da bewegen uns wirklich immer in den 90ern, ne? Merkt man vielleicht schon jetzt, bis auf South of Heaven, das ist, glaube ich,
es müsste 88 oder so 88 in der Kante genau. sein.
Ich glaube, ja. Seasons and Bis kam 90. Ne? Ja. Annihilator, ja, habe ich damals auch sehr, sehr schätzen gelernt, auch dutzender Male live gesehen. Und der Song, der mich aber da wirklich immer abholt, ist Phantasmagoria. Ein richtiges Brett an Song, der auch nochmal so eine Steigerung drin hat. Auch gerade was so Riffing und die Drums angeht. Und ich habe das aber erst gemerkt, als ich die, wo habe ich die gesehen? Ich glaube im Luxor in Köln. Das muss so 2015 gewesen sein. Das ist schon was länger her. Und da haben die das Ding live gespielt. Genau, das war 2015, kurz nach den Anschlägen in Paris. Mhm. Und das Luxor war rappelvoll. Es war wirklich, die haben sich nur noch reingequetscht. Und da hatte man schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, ne? Weil man, ne, war vorher der Bataclan, war der Anschlag. Da hatte man schon das Gefühl, wenn jetzt hier irgendwas passiert, das war's.
Mhm, ja.
Also nutzt diese anderthalb Stunden deines Lebens noch und feier einfach diese Band ab da vorne. Es war eng, wir haben alle geschwitzt. Und dann hat Annihilator Phantasmagoria gespielt und das ist einfach so ein Brechersong. Die haben den gespielt und es war wie so eine, keine Ahnung, ich kann es gar nicht sagen, man wurde so durchgestillt und also trotz dieser engen Bude hatte man das Gefühl, okay, du liegst gleich da irgendwie hinter der Bar, irgendwo in der Ecke und bist nur noch so am Japsen. Das ist einfach so eine Wucht an Song. Den die auch live unglaublich gut rüberbringen können.
Annihilator haben ja diese Kunst, dass sie so Wahnsinn Musik verpacken können, ne? So gerne mal. Also sie haben auch einen Song, der heißt, glaube ich, Schizo Deluxe, ne? Oder Deluxe oder so, wo ja auch immer ordentlich das beschreibt, auch den Geisteszustand von Jeff Waters.
Das ganze Album heißt, ja genau.
Ja, und das finde ich ist aber auch eine sehr schöne Umschreibung, weil manchmal, wenn du dir Songs von Annihilator anhörst, fragst du dich auch, was genau hatte der gute Mensch eigentlich im Kopf, als er das irgendwie komponiert hat und ja. auch vielleicht getextet hat? Und
ja, dieses Thema Schizophrenie, das zieht sich aber eben durch, ne? Mit Alice in Hell und wie auch immer.
Ja.
Das ist ja so sein Markenzeichen. Und die Band hat auch, glaube ich, ganz, ganz viele Wandlungen durchgemacht. Also sowohl beim Sänger als auch bei der Besetzung. Und die Alben sind auch sehr, sehr unterschiedlich zum Teil ausgefallen. Ich mag auch das King of the Kill Album sehr gerne.
Klar.
Ja, also King of the Kill ist auch so ein Song, der hätte auch gut hier in die Liste gepasst. Das ist so was Treibendes, was einem sofort so ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Also gerade die Alben, wo er auch singt, wo Jeff Waters singt, habe ich da auch sehr ans Herz geschlossen. Und die haben einen auch tatsächlich begleitet. Ich glaube, momentan ist es sehr ruhig um die Band. Aber ich glaube, da kommt irgendwas. Irgendwas ist da.
Irgendwas ist bestimmt immer irgendwie in der Mache.
Ja, irgendwas kommt da. Ja, aber genau, der Song hat mich da, der holt mich eigentlich auch immer ab. Sobald der läuft, bin ich sofort dabei. So, jetzt gehen wir so ein bisschen tatsächlich vielleicht eher so in die Richtung, was man so erwarten würde. In den Power-Metal-Bereich, wir sind natürlich bei Blind Guardian.
Ja.
So, gar keine Frage. Das ist auch so eine Band, ich glaube, die habe ich beim Durchwühlen der CD-Covers entdeckt. So als Fantasy-Fan. Mhm. Und dann war da Somewhere Far Beyond, ganz, ganz klassisch. Die hat man sich sofort rausgepickt und hat gesagt, ey, das ist bestimmt geil. War es ja auch. Und danach Nightfall, alles, hat man alles mitgenommen, alles abgefeiert. Aber der Song, der mich am meisten bewegt hat, war tatsächlich Lost in the Twilight Hall. Den habe ich mir mal rausgepickt. Nicht nur, weil es geht um Gandalf, soweit ich weiß. Ja, genau. Und
also es geht, glaube ich, um diese Zeit, wenn Gandalf halt mit dem Balrog abstürzt, genau. Bevor er dann zurückkehrt, um die Zeit dazwischen, was er dazwischen erlebt.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also davon abgesehen, dass auf dem ganzen Album, das war ja auch so ein Augenöffner, dass es auf einmal eine Band gibt, die über Dune schreibt, ja, mhm, oder über Tommy Lockers, ne, über Stephen King-Romane oder Fantasy-Romane, ne, und oder Last Candle handelt ja von der Drachenlanze, von Dragonlance, also die ich auch alle weggesaugt habe, die ganzen Romane. Also typische 80er-Jahre-Literatur. Und ja, Lost in Twilight Hall ist einfach vom Riffing, vom Aufbau her, der Kai singt mit.
Natürlich, ich wollte es gerade sagen. Und natürlich, ne, mit Le Frisur Kai Hansen.
Genau, dabei. Richtig, was man sofort, ne, und so. Also einfach ein super Song, kann ich immer wieder hören und ist so ein bisschen auch stilprägend. Ach so, und eine kleine, ja, vielleicht noch so eine kleine Anekdote zu Blind Guardian, die ich erzählen kann. Die hat man sich ja so rausgepickt und wir waren mit einer Gruppe von Freunden in Spanien im Urlaub. Und dann sitzt man so am Strand, ne, hat so Lagerfeuer an und dann läuft Blind Guardian, ne? Und
aus dem Ghetto Blaster im schlechten Sound.
Genau, ganz, ganz schlechter Sound. Das war so, weiß ich, 91 muss das gewesen sein, ne?
Von Kassette oder von CD dann schon?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich weiß es gar nicht genau. War bestimmt Kassette. Egal, auf jeden Fall, es lief. Wir saßen da alle und dann kam so ein Spanier vorbei und der blieb so stehen und meinte so, das hört sich an wie Halloween. Mhm. Und ich so, what the fuck is Halloween? Okay. So, jetzt habe ich dich, ne? Genau. Ja, also es ist auch so eine Band, kommt immer so auf an, mit wem man einsteigt, ne? Also Halloween hatte ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht auf dem Schirm. So, und klar, wenn man dann Halloween mal gehört hat, ne, dann weiß man, woher auch, ne, Blind Guardian kommt oder kam. Und ja, aber das ist halt, nicht jeder steigt halt mit der gleichen Band ein. Na, nicht jeder hört, keine Ahnung, Master of Puppets das erste Mal in seinem Leben und kommt dadurch über Metal, sondern jeder hat so seine Berührungspunkte und die sind alle unterschiedlich. Und ich wusste natürlich, dass er in dem Moment nicht den Feiertag meint, ne, so, sondern eine Band. Und ne, dann rattert das so im Gehirn und so, hey, und dann guckt man und dann, ne, schaut man und dann, ja. Und dann kommt man einfach so eins zum anderen. Ne. Hatte man aber damals gar nicht so auf dem Schirm, da war Blind Guardian so das Nonplusultra.
Also für mich war es damals eher so, dass ich das Gefühl hatte, Kai Hansen ist überall dabei. Ich glaube, das habe ich schon mal an anderer Stelle erzählt, aber ich greife es gerne noch mal kurz auf. Das erste Mal kennengelernt habe ich ihn bei Gamma Ray mit Land of the Free, weil die im Müller-Prospekt abgedruckt war. Und ich beim Cover einfach dachte, sieht aus wie Metal.
Ja.
Kaufe ich mir mal. Mhm. Eine der nächsten Sachen, die ich mir gekauft habe, war Walls of Jericho von Halloween. Auch eher durch Zufall im Laden dachte, schon wieder der Hansen. Und dann habe ich mir irgendwann Tales from the Twilight World gekauft, wo ja auch beisteht, irgendwie Gäste Kai Hansen. Ich dachte, das kann nicht sein. Der kann doch nicht überall sein.
Wie macht er das? So
ein Virus, der sich durch die Metal-Szene wühlt. Also schon damals habe ich sehr früh gemerkt, Kai Hansen scheint ein wichtiger Mensch zu sein. Der ist irgendwie gefühlt, also mein Horizont war damals ja noch sehr begrenzt, aber der scheint überall irgendwie die Finger im Spiel zu haben.
Ja, definitiv. Und da sind wir auch schon beim fünften Song. Der ist von Gamma Ray.
Ah,
ja, okay, sind wir schon wieder. Okay. Also irgendwo hast du natürlich vollkommen recht mit deiner Aussage. Irgendwo steckt er überall drin. Und wir sind da beim 97er Album, Somewhere Out in Space. Und bei dem Opener.
Beyond the Black Hole.
Danke, genau. Das ist echt so, für mich ist so das Nonplusultra von so einem Power-Metal-Song. Das ist so ein richtig, so ein guter Laune-Song. Wenn der läuft, keine Ahnung, da kann ich noch so schlecht drauf sein. Und als ich den das erste Mal gehört habe, da war das direkt so klar, das ist einfach, der nimmt dich wirklich mit auf so eine Reise. Und ich finde auch den, da fängt er auch mit so einem Drum-Solo fängt er, glaube ich, an, und so ein bisschen, oder so, es steigert sich ganz kurz.
Schlagzeug und Bass zusammen.
Genau, genau. So. Und dann wird irgendwie der Stecker gezogen und dann geht's ab. So. Und dann kommt auch noch so. Genau. Und dann zieht, genau. Und dann kommt auch so ein Hammer-Refrain dazu. Und also dieser ganze, das ist so für mich so das Paradebeispiel für so eine gute Laune Power-Metal-Song. Egal wann der läuft oder wie der läuft, das ist irgendwie, das hebt die Stimmung und zaubert einem wirklich so ein Grinsen ins Gesicht.
Und ganz wichtig, er hat den Klischee-Reim überhaupt, Fire und Desire ist drin. Also.
Darf man das heute noch, ne? Genau.
Genau. Aber der Reim ist drin und
ja
Megasong. Habe ich auch mal live gesehen, weil Gamma Ray haben ja damals auf der Somewhere Out in Space Tour wirklich mit diesem Song eröffnet. Und das hatte ich schon umgehauen. Erste Reihe damals, ja, 1997, langes her. Also das erinnere ich mich sehr gerne dran zurück.
Ja, und ab da war ich auch, ich war vorher schon, also Land of the Free kannte ich auch schon, also da war ich dann auch Gamma Ray Fan, hab's auch letztens noch im Ruhrkongress gesehen. War das letztes Jahr? Wo vorletztes Jahr?
Nee, es müsste vorletztes Jahr gewesen sein, hier beim Pot-Out.
Beim Pot-Out, genau, richtig. Genau. Und haben mich auch mit vielen Alben, die danach kamen, auch immer wieder überzeugt. Und ja, das war für mich so der Power Metal schlechthin. Also so, ne, Black Guardian, Gamma Ray, das war so die Richtung.
Also der deutsche Power Metal,
ja,
der 90er.
Ja, der teutonische Power Metal.
Teutonische.
Ja, genau. Ja, das ist, ja, da fühle ich mich heute auch noch sehr, sehr wohl.
Ja, ja, ich auch. Das kann ist, ich gut mit leben.
Beyond the Black Hole. Hammer Song. So, dann kommen wir jetzt aber wieder ins Amerikanische. Und da sind wir tatsächlich bei Testament. Jetzt gehen wir wieder zum Thrash. Testament, auch einer meiner absoluten Lieblingsbands, die im Prinzip ja irgendwie so immer auch so ein Brett waren, die immer auch abgeliefert haben. Und ich hatte damals, allein wegen dem Cover schon, hatte ich mir die Return to the Apocalyptic City EP geholt. Da waren Live-Tracks drauf. Und unter anderem halt auch Disciples of the Watch. Ja, so. Und das ist einfach so ein, wie der das da live gesungen hat, da hat man einfach gemerkt, das war einfach
übermenschlich.
Übermenschlich, genau. Das war, ja, das war auch so irgendwie so eine Live-Scheibe. Also man hat wenig, ich mag einfach eigentlich gar nicht so sehr Live-Scheiben tatsächlich. Aber da hast du irgendwie diese ganze Wucht und diese ganze Dynamik hast du da irgendwie gehört und das hatte ich einfach, ja, hatte ich einfach umgehauen. Und auch heute noch, ich glaube, wenn, ich habe es jetzt, ich sehe sie dieses Jahr ja wieder. Im Oktober, glaube ich. Freue ich mich schon sehr drauf. Vielleicht spielen sie es, ich hoffe sehr. Ja, ist einfach so ein Brecher. Auch, ich hätte auch noch andere Songs von dem rauspicken können, von Testament. Aber Disciples of the Watch, das war einer der, so eine Hymne, die einfach immer dabei war und einen immer begleitet hat.
Als ich Testament das letzte Mal live gesehen habe, fand ich, waren sie ein bisschen sehr laut. Also wirklich so laut, dass du das Gefühl hattest, der Ton war übersteuert. Und das fand ich irgendwie uncool. Ja. Und ich muss sagen, das habe ich auch tatsächlich öfter schon irgendwo gelesen, dass Leute meinen, man würde es ein bisschen übertreiben. Man muss ja nicht sagen, nur weil ich Metal mache, drehe ich jetzt extra laut und verzerre. Ne? So, dass es wirklich auch in der Anlage verzerrt. Also das ist so ein Punkt, den ich ein bisschen unschön finde.
Also ich meine, ich habe sie Ende 24 gesehen, auch in der Mitsubishi-Halle mit Creator und Anthrax.
Genau.
Da waren sie sehr gut. Da war das Sound auch super, super abgemischt. Und davor habe ich sie gesehen auf dem Rock Hard Festival. Ich glaube, müssen wir gar nicht drüber reden. Das war vom Sound her eine Katastrophe.
Aber nicht wegen des Rock Hard Festivals.
Nein, nicht wegen dem Rock Hard Festival. Da nämlich alles, nein, auf gar keinen Fall. Alle Bands vorher waren super. Ich glaube, sie haben dann ihren eigenen Tontechniker eingesetzt. Und es hat mir echt in den Ohren geklingelt. Es war ganz schlimm und zum Teil auch sehr leise am Anfang. Und ich bin extra wegen Testament hingefahren. Und dann liefern die sowas ab. Da war ich schon sehr, sehr traurig. Ja, tatsächlich. Sie haben nachher wieder ein bisschen gut gemacht und ich hoffe, dass es dieses Jahr besser klappt.
Ich habe sie beim Dong Open Air, also hier um die Ecke gesehen. Ja. Und da war halt auch wirklich genau dieser Effekt, wie du es auch beschrieben hast, dass man dachte, boah, das ist aber ganz schön laut und wir standen jetzt nicht irgendwie front of stage. Mhm. Wir standen ziemlich weit hinten eigentlich und da war es auch ultra laut. Und da habe ich mich auch gefragt, wie laut muss das für die Leute vorne sein? Wie hören wir uns ja an wie alte Männer, ne? Wir sind auf einem Metal-Konzert und beschweren uns, dass es laut ist.
War laut.
Aber ist ja nicht schlimm, wenn es laut ist, aber es muss ja zumindest ein transparenter Klang sein, dass man es
muss schon identifizieren kann.
Muss schon ausgewogen sein.
Also einfach nur so eine
Brei ist doof.
Brei ist doof, genau, richtig.
Ist der Untertitel für die Folge Brei ist doof.
Außer Kartoffeln. Ja. Kartoffelbrei ist super.
Bei Bibi Blocksberg oder als Gericht?
Könnte auch ein Song sein. Von Canaivisaurus oder so, ne? Kartoffeln, was ist das denn? Kaugummi ist super. Ah, egal. Kartoffelbrei. Das sind weg. Da bin ich raus.
Kartoffelbrei ist mega grell oder so.
Ja, genau. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Ich bin jetzt bei Song Nummer 3. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt. Ich bin bei Song Nummer 3. Wir nähern uns dem Finale.
Ach, du meinst jetzt von hinten aufgezäunt.
Von hinten aufgezäunt, genau, richtig.
Also ich dachte gerade, wir sind doch schon mindestens bei 7, hätte ich
gedacht. Nein, genau, von hinten aufgezäunt. Wir sind jetzt der drittletzte Song. Eine Band, die gerade auch aktuell sehr News verkündet hat. Und zwar ist das Thunderhead.
Ah, ja.
So, jetzt muss man ein bisschen zurückgehen in die, 90er war das tatsächlich. Und da gab es einen Song, den habe ich gehört und habe gedacht, ey, das ist für mich auch so das, der typische Heavy-Rock-Song. Und ich finde ihn immer noch geil. Ich kann ihn auch wieder jederzeit hören. Young and Useless. Das war für mich auch so ein Song, der irgendwie mich so mitgenommen hat. Und ich habe sie leider nie live gesehen. Die haben sich ja dann auch aufgelöst. Die Bandleader haben sich ein bisschen verteilt. Es gab dann, glaube ich, noch so eine deutsche Variante, Donnerkopf.
Ja, Donnerkopf, genau.
Und jetzt, glaube ich, spielen sie bei Nitro Gods. So, aber wir nehmen ja heute am 14.03. diese Folge auf.
Korrekt.
Und gestern, am Freitag, dem 13., hat Thunderhead eine neue Single veröffentlicht. Riptide mit einem neuen Sänger, den Steven Screams. Und das fand ich natürlich jetzt wieder um super, wie immer das, was immer da auf uns zukommen mag. Wenn diese Band irgendwie wieder auf die Bühne kommt und gerade diesen Song spielt, bin ich sofort dabei. Also Young and Useless, das ist für mich einfach, das war auch so ein rebellischer Song irgendwie. Ne? Das hat so ein bisschen den Spirit mitgetragen und ich fand den einfach super. Und deswegen bin ich auch manchmal so im Heavy Rock oder Rock auch unterwegs, kann ich auch super gut hören. Also nicht nur Thrash und Power Metal, sondern auch da in der Richtung geht immer.
Thunderhead kenne ich auf jeden Fall vom Namen. Ich könnte jetzt keinen Song nennen, aber du hast vorhin so schön gesagt, mir fällt jetzt zu allem was ein. Es hat bei mir direkt geklingelt. Thunderhead müsste Henny Wolters gespielt haben, der dann ja auch mal bei Primal Fear und wie du auch richtig sagst, jetzt bei den Nitro Gods ist. Also,
ja.
Und ich habe es eben nochmal zur Sicherheit nachgeguckt. Es sind immer so Dinge, die in meinem Schädel irgendwie aufblitzen. Irgendwas habe ich da immer abgespeichert. So.
Ein kleines Lexikon
bist du. Nee, ja. Mein Problem, oder was heißt Problem? Ich habe früher halt sehr viel so Magazine gelesen, Rockhard und Metal Hammer, auch in Zeiten, als er nicht Metal Hammer hieß. Und manche Dinge hast du einfach im Hirn. Du weißt nicht warum, die sind einfach da und die poppen dann so hoch bei einem bestimmten Stichwort. Und Thunderhead war sofort, es hat irgendwas mit Henny Wolters zu tun und der war mal bei Primal Fear.
Ja, siehst du.
Unnützes Wissen nennen das manche Leute. Jemand, ein Arbeitskollege, nannte mich mal Markus die allwissende Müllkippe.
Ja, sehr schön. So, aber Thunderhead gehören nicht auf die Müllkippe, Leute.
Nein,
die gehören wieder auf die Bühne. Ich freue mich tierisch, dass da Bewegung drin ist in der Band und wie gesagt, Young and Useless ist bei mir ganz hoch im Kurs, finde ich einfach ein super Song.
Hoffen wir mal, dass das auf den Streaming-Diensten verfügbar ist, dass wir es auch in die Playlist packen können.
Tatsächlich ist das Album Killing with Style, auf dem das Song ja drauf ist, also zumindest bei mir bei dieser nicht im Angebot.
Okay.
Nur in so einer Compilation taucht der Song auf als Live-Version, aber ich habe die Platte zu Hause im Regal stehen.
Deswegen, das ist immer gut. Hardware ist immer gut und ja. Für die Hörer jetzt blöd, aber dann könnt ihr ihn euch nicht anhören. Dann müsst ihr halt
ja, wie gesagt, es gibt da diese Live-Version auf so einer Compilation, Young and Useless, hört mal rein, geht sofort ab. Könnte ich ja sofort hören. Können wir nicht Musik, nee, dürfen wir nicht, ne? Müssen wir GEMA-Gebühren bezahlen oder so einen Scheiß.
Wollen wir nicht. Ich bin nicht so ganz sicher. Ich glaube, einen kurzen Sample könnte man tatsächlich abspielen, aber das wäre mir zu viel Aufwand.
Ja. So.
Zielgerade fast.
Zielgerade, genau. Ja, wir kommen zur nächsten Band. Auch nicht so einfach, ein bisschen umstritten. Gerade wegen dem Bandleader. Ich spreche von Iced Earth.
Ich hätte jetzt fast gedacht Pantera, aber das wäre ja falsch gewesen.
Also Pantera war auch mit, ich glaube, Mouth of War. Da hatte ich auch in der näheren Auswahl tatsächlich. Auch geiler Song. Das sind manchmal immer auch so die, fällt mir so auf, die Opener von den Alben.
Oh, klar, ist ja der erste Eindruck, den man
so hat. So der erste Eindruck, du legst die Platte ein, erster Song und der prägt dich einfach. Das ist Mouth of War war auch so ein Ding. Aber tatsächlich, ja, Iced Earth. Damals auch viel live gesehen mit Matt Barlow und ein Album, das Burnt Offerings, hat mich damals tatsächlich total überrascht und auch total abgeholt. Und der Song, der darauf ist, der vielleicht auch mich sehr geprägt hat, auch vielleicht jetzt auch beim Schreiben, das war Dantes Inferno.
Sehr 16 Minuten lang.
16 Minuten, später nochmal aufgenommen mit
Stu Block.
Geht dann noch ein bisschen länger. Wie auch immer, ich glaube, beide Versionen tun sich da, glaube ich, gar nicht so viel. Ich finde, die Urversion, die kenne ich mit Barlow und
unnützes Wissen. Weißt du, warum sie ihn nochmal aufgenommen haben?
Warum sie ihn wieder reingeholt haben in die Band? Warum sie den Song nochmal neu aufgenommen haben? Nee, verrat mal, warum haben sie das gemacht?
Unnützes Wissen.
Ja.
Der Song hat ja auch einen Keyboard-Track.
Wegen dem Klick auf der Bühne.
Genau.
Du brauchst es.
Also sie haben den ja mal für Alive in Essence, haben sie ihn ja live gespielt, da aber mit einem Live-Keyboarder. Und die Aussage war, naja, du kannst ja nicht immer einen Keyboarder einpacken für einen Song. Und sie wollten den Song wieder spielen und dafür brauchtest du die Keyboardspur. Und wenn du die Keyboardspur schon hast, kannst du den Song ja einmal komplett aufnehmen. Und sie haben ihn dann auch wirklich auf der Tour mit Stu Block gespielt. Ich glaube, als Zugabe damals.
Ja, ich erinnere mich.
Unnützes Wissen.
Da unnützes Wissen, ja, genau. Einfach damit sie den live spielen können, nochmal neu aufnehmen, damit sie den
das den klingt Krieg so schizophren, oder?
Ja, ich glaube, das hat sogar so gelesen, dass es einfach die hätten sonst einen Keyboarder nur für diesen einen Song mitschleppen müssen auf Tour und das wäre einfach zu teuer geworden.
Genau, darum war es das Argument für diese einmalige Geschichte. In Athen konnte man das tun, aber du kannst nicht dauerhaft einen Keyboarder mitnehmen dafür.
So war das nämlich, genau.
Aber Leute, ne, es geht halt wirklich um die Chorpassagen und um die Keyboards, die dabei sind. Und du brauchst halt dann, also wenn du sowas vom Band abspielst, musst du natürlich in Time spielen. Ist natürlich kacke und dann brauchst du einen Clicktrack dafür. Und es klingt total schizophren, dass du was neu aufnehmen musst, um es live spielen zu können. Aber manchmal ist das so.
Auf jeden Fall, genau, ziemlich langer Song, episch. Spielt für mich so alle Facetten auch der Band wieder. Und auch zwischendurch treibend geht der auch zwischendurch mal in die Vollen und hat dieses Mystische und
ja, die göttliche Komödie ist der
Inhalt. Göttliche Komödie, ganz genau. Von Dante Alighieris. Genau, die hatte ich sogar nachher als Buch, die göttliche Komödie. Und dann habe ich aber festgestellt, das ist alles in Reimform.
Ja, und auch so mit so einem ganz komischen Reimschema ist das. Ne? Immer ist irgendwie Paar und dann Kreuz, irgendwie so ganz komisch über Kreuz irgendwie ist das.
Also ich habe es, ich weiß gar nicht, es war so ein kleines, so ein Reklamheftchen, hatte ich das. Hatte ich einfach, glaube ich, gekauft. Dann habe ich es erst aufgeschlagen, gesehen und kannst du gar nicht lesen.
Also, kack. Also im Deutschunterricht haben wir irgendwann mal besprochen, wie dieses Reimschema funktioniert, weil klassisch machst du ja sowas wie A, A, B, B, ne? Oder A, B, A, B. Mhm. Und das ist irgendwie, ich glaube, ich krieg's nicht mehr hin. Leute, seht's mir nach, aber es ist ganz komisch vom Aufbau her.
Aber zu meiner Verteidigung, ich habe Goethes Faust habe ich gelesen. Der ist ja auch ein Raumfang. Also da habe ich mich durchgekämpft, tatsächlich. Vielleicht hatte ich deswegen auch keinen Bock auf Bandes. Also auf die göttliche Komödie. So. Aber tolle Geschichte, hier super, super verpackt, den Song liebe ich einfach, ja.
Ist jetzt natürlich erstaunlich, weil Burnt Offerings ist ja in der allgemeinen Wahrnehmung so das Iced Earth Album der ganz alten Zeit, was nicht unbedingt bei allen hoch in Kurs steht, obwohl es natürlich das erste Album mit Matt Barlow war, weil da haben ja viele Leute schon gesagt, ja, da wäre so ein bisschen irgendwie die Luft raus, witzigerweise. Also ich weiß, es ist damals zeitgenössisch nicht so gut angekommen wie die anderen beiden Alben, die es davor schon gab.
Also ich glaube, das Iced Earth mit der Dark Saga und auch mit Something Wicked so ihren Höhepunkt, ihren Zenit hatten. Definitiv.
Bestimmt,
das ist auch super Alben. Also auch, ich habe mir wegen Dark Saga auch die Spawn-Comics gekauft.
Oh echt? Das habe ich auch versucht. Ich bin da nicht reingekommen. Mit Comics kann ich gar nichts anfangen.
Nein, ja, sie liegen bei mir zu Hause im Keller. Ich habe, glaube ich, nur grob reingeguckt. Ich wollte damals unbedingt den Kinofilm sehen. Ja, und der ist ja wirklich, was die Spezialeffekte angeht, schon
und wow, ist das thrashig. Und der war in Deutschland auch lange Zeit ab 18. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das war damals dann wirklich ein Problem, das dann auf Video oder irgendwie zu bekommen.
Ungekürzt. Ja, ich wollte unbedingt im Kino sehen. Ich bin aber nicht dazu gekommen. Ich habe dann erst auf Video gesehen tatsächlich. Ja.
Ich habe ihn irgendwann mal von einem Klassenkameraden wirklich ausgeliehen bekommen. Habe es mir dann angeschaut und habe auch gedacht, bitte was?
So ungefähr. Ja, gerade zum Ende hin, das ist schon ziemlich trashig.
Ja, ja gut.
Also ich glaube, da ist jede Babylon 5-Folge mit den Effekten besser.
So. Ja, mein Gott. Es war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da
aber es war trotzdem cool. Ich finde den Charakter cool. Ich fand die Story cool. Also wenn man die Comics mal gelesen hat, kann ich auch viel mit anfangen. Fand ich auch ein super Thema. Vielleicht auch was ich unbewusst vielleicht auch in den Büchern irgendwie wiederfindet. Ne, weil die Geschichte wird ja eigentlich auch so aus der Sicht des Bösen erzählt. Fällt mir gerade so auf, wo ich das so ein bisschen erzähle. Ja, okay.
Bevor Plagiatsvorwürfe reinkommen, machen wir lieber weiter mit dem Song Nummer 1.
Wir machen weiter mit Song Nummer 1. Genau, ein Song, wir befinden uns hier im Jahre 1993. Die Welt ist im Wandel. Genau, Grunge macht alles kaputt. Und dann kommt so eine Band wie Machine Head daher.
Oh ja.
Mit Burn My Eyes. Das war für uns damals einfach, boah, das war irgendwie, das war frech, das war Revolution, das war irgendwie so voll auf die 12 und Dividian. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Song, der hat wirklich eine Generation geprägt.
Let Freedom Ring.
Let Freedom Ring with a Shotgun Blast. die Zeile hat er nochmal abgeändert. Das sollte, glaube ich, ursprünglich was ganz Banales sein. Und jetzt dann bekam der auf einmal so eine politische Wertung, auch wegen dem Massaker da in Waco. Und Kurt Cobain hat sich gerade verabschiedet aus der Welt. Also das war irgendwie so ein Zeitgeist, der da reinspielt. Und die haben genau das getroffen, was wir, glaube ich, brauchten. Einfach eine Band, die so ein bisschen gegen den Strom einfach brachialen Metal da gespielt hat. Und das wurde, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, so der Wegbegleiter für die nächsten Jahre, für so eine richtige Hymne. Und ich glaube, allein dieser Let Freedom Ring with a Shotgun Blast ist, wenn man den Satz sagt heute, weiß man sofort, woher er kommt. Also das ist schon so ein Kult, den sie geschaffen haben. Ja, auch wenn wenn sie zwischendurch ein bisschen aus den Augen verloren habe, tatsächlich Machine Head, aber mit den letzten, das ist auch ein bisschen kontrovers. Ich fand das letzte Album super.
Ja. Echt?
Ja, ich fand's super. Auch davor das Album fand ich super. Ja, und ich würde es auch gerne dieses Jahr sehen. Hat es aber zwischendurch auch komplett aus den Augen verloren. Ja, ich weiß, das letzte Album kommt nicht bei allen gut an. Ich fand's überraschend gut, aber vielleicht auch, weil ich sie wirklich, glaube ich, 10 Jahre nicht gehört habe. So bewusst. Und dann habe ich das Album reingetan. Also, aber Dividian, genau, ist jetzt der letzte Song, den ich in die Liste packen würde, hat einen maßgeblich einfach beeinflusst. Das ganze Album hat einen beeinflusst.
Ja, Machine Head haben so ein bisschen, glaube ich, vielleicht auch was vom Grunge vielleicht doch mitgenommen.
Ja, natürlich.
In den 80ern waren ja Hair-Metal-Bands der heiße Scheiß, ne? Oder halt alles, was irgendwie pompös und groß war und over the top in irgendeiner Form, ne? So larger than life-mäßig inszeniert. Dann kam Nirvana in ihren normalen Klamotten auf die Bühne, Verstärker aufgedreht. Das ist jetzt Grunge. Ich meine, Grunge war auch nicht neu. Grunge ist ja vom Prinzip auch nur eine modernere Form von Punk in irgendeiner Form, ne?
Ja,
so leicht. Ja. Und dann haben ja Machine Head wirklich, so finde ich, diesen Spagat hinbekommen, so. Ja, Mike hat, glaube ich, mal gesagt, Metal von weißen Assis, so ungefähr.
Es klingt jetzt ja, gemein, die hatten ja auch so ein bisschen dieses, also dieses Gangster-Feeling.
Ja,
so ein bisschen dieses, ja, nicht, also so Gangster-Rap, die sahen so aus und.
Ja, das ist, ne, genau das, was gemeint ist.
Klingt ja auch so ein bisschen.
Ja, genau, das kommt natürlich auch so in Musik so durch.
Ich war damals auch, auch offen für ganz, ganz viele Bands, die so ein bisschen auch in die Richtung gingen. Auch gerade so, ja, was auch so ein bisschen punkig war. Auch Offspring oder Ugly Kid Joe oder
Ugly Kid Joe, ja.
Ne? Also lauter so solche Bands. Man war ja nicht so, ich will nur noch Thrash Metal hören und Power Metal und ansonsten nichts, ne? Sondern war ja aufgeschlossen, bin ich heute nach wie vor auch noch. Ich entdecke auch immer wieder neue Musik, wo ich sage, ey, geil. Und vielleicht noch zu Machine Head noch eine ganz kleine Geschichte zum Abschluss. Ich habe sie dann live gesehen auf dem Dynamo Festival in Holland, in Eindhoven. Ich glaube, das war sogar das 10-jährige Jubiläum, war das 95? Ich meine, es wäre 95 gewesen. Super Konzert. An den Drums sitzt Chris Kontos, der da alles weggeballert hat. Ich glaube, den Auftritt gibt es sogar irgendwie im Netz. Ich meine, ich hätte den letztens mal gesehen. Und das war ja ein Riesenfestival, irgendwie 120.000 Leute. Es war eine Riesensauerei, es hat geregnet, es hat überall nach gestunken und es war eine Riesensauerei, aber es war geil und Machine Head haben dann gespielt und dann war das jetzt auf dem Rock Hard letztes Jahr, nee, davor das Jahr, 24, da spielte Chris Kontos mit Forbidden auf dem Rock Hard und dann waren wir nachher im Partyzelt und dann kam Forbidden rein, marschiert, ganz locker lässig, hat sich da mir in die Bar gestellt und ja, habe ich noch ein Bierchen mit Chris Kontos getrunken und das eine oder andere Foto gemacht und ein bisschen geschwärmt. Hat super viel Spaß gemacht und da hat sich der Kreis so ein bisschen wieder geschlossen. So von der 95, von der Bühne auf dem Dynamo rüber zum Rock Hard ins Partyzelt mit Chris Kontos zusammen ein Bierchen getrunken. Ja, das macht einen auch mit einem irgendwie was. Das macht dann ja Spaß, wenn sich so ein Kreislauf da irgendwie auch, ja, in irgendeiner Form auch schließt auf einmal. Ja.
Und der Kreislauf, der schließt sich jetzt dann auch, weil damit sind wir ja dann durch. Das waren 10 Songs von deiner Seite. Ja, und du hast recht, sie konzentrieren sich auf einen bestimmten Zeitraum. Also ich glaube, dass das Neueste, also es war nichts aus den 2000er Jahren dabei.
Nein, also gar nichts. Nee. Ich glaube, das Neueste war tatsächlich Gamma Ray Black.
Wahrscheinlich, weil das war von 97.
Das ist von 97, genau. Und alles andere ist quasi vor. Also die erste Hälfte der 90er, die haben einen schon sehr geprägt. Und ja, da hast du einfach diese Musik entdeckt für dich. Und diese Musik hast du irgendwie in dir drin. Das ist irgendwie in deiner DNA und das will man auch nicht mehr irgendwie anders raus. Das will man auch gar nicht raushaben. Man will ja das eigentlich nur noch mehr füttern mit aktuellen Sachen. Ja. Aber so, ja, so in letzter Zeit, also so Songs müssen ja auch wachsen mit einem. Und deswegen konnte ich jetzt aus der jüngsten Vergangenheit gar nicht sagen, hey, das ist jetzt irgendwie der Song, der mich irgendwie noch beeinflusst hat. Da ist unglaublich viel dabei, auch viele gute Sachen, aber ja, maßgeblich waren so Anfang der 90er für mich, definitiv.
Ich glaube, das größte Problem ist ja auch, dass du dir heutzutage vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit nehmen kannst, Songs so intensiv zu hören, wie man es so mit im Teenageralter oder mit Anfang oder Mitte 20 noch konnte. Und auch, weil ja auch viel zu viel um einen herum heutzutage passiert. Also früher hast du ja wirklich, du bist nach Hause gegangen, hast eine CD genommen, wenn du sie hattest, konntest dich hinsetzen und konntest es genießen, Musik zu hören. Und so als erwachsener Mensch, der so in Lohn und Arbeit steht, ne, weiß man ja, wie das so ist.
Ja, absolut.
Da kommt man nach Hause und möchte eigentlich nur seine Ruhe haben und weiß, ach nee, ich muss ja noch, keine Ahnung, Steuererklärung machen. mit dem Hund raus, wenn man den Hund hat oder keine Ahnung was. Ich muss noch einkaufen gehen, ich muss noch die Bude putzen, ich muss noch dies und das. Und dann verkommt in Anführungsstrichen Musik ja auch oft zur Hintergrundbeschallung. Man setzt sich Kopfhörer auf und macht es, also du machst irgendwas anderes und Musik hilft dir dabei, Musik macht alles leichter. Aber ich finde es auch wirklich schwer, in diese Gefühlslage von damals nochmal reinzukommen, sich hinzusetzen und ganz bewusst wirklich nur Musik zu hören und auch nicht sich dann wirklich von irgendwas ablenken zu lassen. Mhm. Also das finde ich ist heutzutage schwer geworden. Klar, du kannst dich selbst maßregeln dahingehend. Du kannst dein Handy ja wegtun dann. Du kannst dir wirklich mal eine CD oder eine Schallplatte anmachen, wenn man die Möglichkeit hat, das abzuspielen. Aber diese ganze Reizüberflutung, das ist schon schade, ne? Also ich vermisse das schon so ein bisschen.
Ja, das ist tatsächlich so. Man müsste sich mal überlegen, wann hat man sich das letzte Mal hingesetzt auf die Couch und hat sich mal eine Stunde Zeit genommen und einfach nur ein Musikalbum gehört. Mit Booklet in der Hand, die Texte gelesen und das einfach auf sich wirken lassen. Da müsste ich jetzt auch weit in diese Vergangenheit reisen, tatsächlich.
Und wenn also du es tust, kann ich dir sagen, es wirkt immer noch genauso. Also du wirst immer noch, sehr viel mehr wird davon bei dir hängen bleiben. Weil ich habe das zumindest mal versucht eine Zeit lang wieder. Mhm. Und die Sachen bleiben wirklich sehr viel präsenter hängen, als wenn du Musik wirklich nur als Hintergrundbeschallung missbrauchst. Missbrauchen in Anführungsstrichen.
Ne? Ja, also absolut. Ja, dann hier quasi der Aufruf, Leute, nehmt euch Zeit für Musik. Setzt euch hin, hört sie ganz bewusst und lasst sie nicht beim Staubsaugen hören oder bei der Autofahrt, wie auch immer.
Da natürlich Zeit. Auch.
Ja, da auch, ja. Aber nee, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt tatsächlich. Man hatte damals die Zeit und man hat sich darauf auf die Alben eingelassen und sie anders wahrgenommen.
Das ist so, ja. Gerade weil man ja auch vielleicht, wenn du dann dir die Zeit oder wenn du das Geld in irgendwas investiert hast, weil früher musstest du es ja entweder, wie du gesagt hast, leihen irgendwo, das hat Geld gekostet, oder du hast es dir wirklich gekauft und wenn du für einen Tonträger damals 30 Mark ausgegeben hast, wo einige schon gar nicht mehr wissen, was ist Mark?
Das Mark, Knochenmark. Knochen, genau, wir haben es aus unseren Knochen geschält und auf die Tresen gelegt. Genau.
Also du hast ja wirklich dann gar keine Wahl gehabt. Ne? Wenn eine CD neu war, hast du sie ja wirklich auch, was man heute ja auch ganz selten tut, von vorne bis hinten gehört und hast dann vielleicht auch die hinteren Songs gehört und der Drang zu skippen, der war ja gar nicht so groß, weil du ja gar nicht so viel anderes Zeug zur Verfügung hattest. Wenn du heute mit einem Klick 500 andere Songs hören kannst und der Song nach 30 Sekunden nicht gezündet hat, ach, weg damit und früher, na scheiße, der Song gefällt mir zwar nicht, der geht aber noch 8 Minuten weiter. Vielleicht passiert ja doch noch was. Also denkt man an sowas wie Dantes Inferno. Wenn der dir nach 30 Sekunden nicht gefällt, da kommen noch 16,5.
Ja, und der wird einem nach, wenn man den erstmal hört auf irgendeinem Streamingdienst und nach 30 Sekunden machst du aus. Ganz sicher.
Wahrscheinlich,
ja. das kann gut sein. So lange Songs müssen einfach auf einen wirken. Ja, Streamingdienste haben da ihre Vorteile und auch ihre Nachteile. Man kann auf der einen Seite ziemlich viel entdecken. Also ich erwische mich oft dabei, wenn ich eine neue Band entdecke, dass ich erstmal tatsächlich reingrätsche in die Songs und gucke, okay, wer ist denn erstmal der Gesang? Ja, und weil ich bin jetzt nicht so der, tatsächlich so im Black Metal, so war ich zum Beispiel gar nicht so zu Hause, ne? Ist nicht so mein Part. Deswegen checke ich immer erstmal so ein bisschen, okay, in welche Stilrichtung geht das? Und aber man entdeckt auch vieles Neues, aber es wirkt nicht mehr so wie früher. Definitiv nicht. Das ist leider so.
Schade eigentlich, ne?
Ja, eigentlich schade. Früher war nicht alles schlecht.
Ich habe mal gelernt, früher war alles anders, ne?
Da waren noch die Gummistiefel aus Leder. So.
Aha.
Ah, okay, das war jetzt so ein Spruch. Genau. Ja, vielleicht mit dieser Weisheit. Letzter Schluss. Das waren meine 10 Songs, genau, die ich dabei steuern konnte. Aber es war nicht so einfach, ja.
Glaube ich, aber ich kann sie in Summe nachvollziehen, weil wie du es schon eingangs gesagt hast, es deckt einen ganz bestimmten Zeitraum ab und man nennt das ja gerne die Prägephase.
Ja.
Ne? Das ist ja genau die Phase, wo man sich auf etwas fokussiert, witzig ist. Ich bin jetzt ja ein paar Jährchen jünger als du, aber die Phasen, also zeitlich kommt das bei mir ziemlich genau auch hin, weil ich habe auch Anfang der 90er wirklich mit diesem ganzen Kram angefangen, aber ich war ja noch ein paar Semester jünger, also aber trotzdem ist an mir zum Beispiel der Grunge auch vorbeigegangen, aber mehr so, weil ich das aus Prinzip scheiße fand, weil das so gar nicht in den Klangkosmos passte, den ich mir da gerade erschlossen hatte mit sowas wie Iron Maiden, Metallica und mitunter auch Manowar.
Ganz genau.
Und dann kam jemand um die Ecke und meinte, erkennst du Nirvana? Ich so, geh weg mit der Scheiße,
ey. Nein, das weg. Das wollten wir alle nicht und genau, nee, das haben wir auch sehr schnell aussortiert, glaube ich.
Aber ich kann es heute sehr gut hören und ich kann auch sehr nachempfinden, warum es damals so funktioniert hat, weil es wirklich genau die Gegenbewegung zu diesem Glamrock und Hair-Metal der 80er war, der die Stadien gefüllt hatte damals. Und wenn du sowas so hoch gepusht hast, da muss ja irgendwann was kommen, was eigentlich das totale Gegenteil ist.
Ja.
Weil du kannst ja nicht ewig irgendwas weiterreiten.
Ja, das ist richtig, genau. Aber ich hatte auch immer das Gefühl beim Grunge, dass da auch, wie soll man sagen, so ein bisschen kommerzialisiert wurde. Also der Kommerz ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Und wir wollten ja, wie gesagt, im Underground bleiben. Da fühlten wir uns wohl. Alles, was so Mainstream oder kommerziell wurde, wurde auch so ein bisschen abgestraft, tatsächlich.
Und heute ist der Metal in den Mainstream-Charts angekommen, aber auch nur, weil die Metal-Leute noch, die Metal-Leute, klingt wie so ein Kult, ne? Weil die immer Metaller. Noch... Ja, kannst du ja in Band 5 dann einbringen, die Metal-Leute oder so.
Den Kult der Metaller.
Also weil die ja noch den physischen Tonträger erwerben und dadurch natürlich Metal-Alben in Höhen von Charts auftauchen, wo man früher gedacht hätte, gibt's doch gar nicht. Also ich kann mich erinnern, es war für mich eine Sensation, dass 1995 Grave Digger mit ihrem Album Heart of Darkness irgendwie auf Platz 88 waren. Jetzt stell dir mal vor, heute ist eine Metal-Band auf 88, da guckst du ja drauf und denkst, wie viel verkaufte Einheiten? 5 oder so, ne?
Ja, das ist ja das ist ja ein Effekt von der unglaublich treuen Fanbase,
genau.
Die wir haben. Also wenn ein Album rauskommt, ich erwische mich auch dabei, ich kaufe es dann einfach auch, um die Band zu unterstützen. Das ist noch irgendwie so tief in einem drin. Man kauft das gerne, weil man weiß, man tut was Gutes damit. Naja, auf jeden Fall, man tut sich ja doch irgendwie, ist es einem das wert, das auszugeben. So, und das macht man gerne. Und deswegen erwische ich mir auch, dass ich das ein oder andere Album auch wirklich kaufe. Dadurch kommen natürlich auch so ein bisschen diese Chartplatzierung auch zustande. Genau. Das wird natürlich, inzwischen wird das gefeiert tatsächlich. Ja? Also, ne, wenn so eine Megadeth irgendwie auf, ich weiß gar nicht, wo sie eingestiegen ist, auf Platz, ich glaube, in Staaten ist sie sogar auf Platz 1. Ne?
Ja, irgendwo waren sie auf 1, genau.
Das freut einen irgendwie. Also gerade so auf die alten Tage hin, ne, und dann nochmal so ein bisschen die Lorbeeren einheimsen, die man sich da so den man sich da so aufgebaut hat, den Erfolg. Das freut einen, aber dann ist auch gut. So, dann ist jetzt, ne, so. Und das war früher, das war früher ein bisschen anders. Da hat man das ein bisschen kritischer gesehen, glaube ich. Ja. Also was da in den Charts eingestiegen ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie man damit umgegangen ist, in dem Sinne. Aber es hat irgendwie so einen Beigeschmack gehabt, so einen komischen. Das hören jetzt auf einmal ganz viele und
dann ist es kommerziell auf einmal.
Und, das will ich ja gar nicht, ich will meine Musik hören und das soll irgendwie gar kein anderer hören. Geht weg.
Das Abstruseste, was ich in dem Zusammenhang mal gehört habe, war mit System of a Down, die ja auch sehr hoch gechartet sind, wo dann auch Leute meinten, das ist ja total kommerzielle Musik, wo ich dachte, ja, okay.
Wow, ja.
Wenn das kommerziell ist, dann höre ich gerne kommerzielle Musik, habe ich nur gedacht.
Ja, also das war auch nicht, Da ticken die Märkte ja auch anders, ne? Also die Amis ticken ja auch ganz anders als die Europäer und da sind ja große Unterschiede. System of a Down war auch nie so mein Favorite, aber ist schon geil. manchmal. Also der eine oder Song ist schon richtig geil.
Gut,
ich
auf
mag,
jeden Fall.
Ich mag das, dieses total verrückte.
Ja.
Das ist schon super.
Also definitiv ist das keine kommerzielle Musik im Sinne von, sie ist vielleicht kommerziell erfolgreich, aber es ist keine Musik, die kommerziell ausgelegt ist.
Genau.
Also eher das exakte Gegenteil.
Ja, kann man so stehen lassen.
Ja, vielen Dank, dass du erneut für die Hörer hier warst oder dass du hier geblieben bist in den,
ich
habe mal gelernt, in den Metal-Markus Metal-Ton-Studios.
Genau, jetzt haben wir hier den Metal-Markus und den Metal-Magnus. Das ist ja auch so ein Dreher hier, genau.
Wir können ja mal noch einen zweiten Podcast starten. Wir nennen uns dann M&M oder so.
M&M.
Dann nehmen wir noch Mike dazu.
M&M.
Der
M-Podcast.
Gab's aber schon, ne? Die Crash-Test-Dummies
waren das. Ach so, okay, gut. Gibt's die noch? Weiß ich nicht.
Sehr gute Frage.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und ja. Das war auch nochmal so eine besinnliche Rückreise in meine Anfangstage. Das hat mir nochmal auch so ein bisschen vor Augen geführt, wo man eigentlich so den Metal entdeckt hat. Und das hat schon Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Ja. Sehr gerne. Und du kennst das vom letzten Mal. Du darfst die Hörer jetzt gerne dann nochmal mit weisen Worten verabschieden. Ich hoffe, du hast dich diesmal sehr gut vorbereitet. Ansonsten kannst du auch einfach Tschüss sagen. Es hat mich auch sehr gefreut.
Du hast gerade meinen Gesichtsausdruck gesehen. Ne? So fing, oh, ich muss mir wieder irgendwas Weises von mir geben. Da bin ich ja gar nicht gut drin. Nein, hört einfach das, was ihr wollt, worauf ihr Bock habt, was euch irgendwie berührt. Und egal, was es ist, solange es irgendwie in euch was auslöst, seid auf dem richtigen Weg.
Vielen Dank. Ciao.
Alles klar. Ciao.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr. Nerdtalk und Fanboy Alarm.
Läuft. Ja, sieht gut aus.
Okay, super.
Ja, dann kannst du gerne sagen, 10 Songs mit Magnus Wagner und dann, klingt wie Pizza für Jonas Wagner, ne?
Bitte einmal mit Anchovies und Thunfisch.
Genau.
Ja.
Magnus Wagner mit Thunfisch.
Magnus Wagner. Einmal die Magnus Wagner Pizza mit extra Käse.
Okay, Outtakes haben wir schon mal, ist perfekt. Ja, genau.